der Bremen Podcast.
Aus dem Herzen der Hansestadt. Hallo und herzlich willkommen beim Bremen Podcast. Es ist wieder soweit, der letzte Mittwoch im Monat, und da sitze ich mit Olaf hier im Studio.
Servus, Renate.
Servus? Okay.
Ich wollte mal so antiklimaktisch anstatt Moin mal Servus sagen.
Würdest Servus sagen? Ich habe sofort Kopfkino, Kaiserschmarrn, Sachertorte, Schlagobers. Ja, aber darum geht's doch heute gar nicht, oder?
Nee, gar nicht.
Diese Folge, die wir heute hören werden, ist eigentlich eine, die fast schon sich schwelend in den letzten Monaten angebahnt hat. Aber ich möchte die Spannung noch weiter überstrapazieren und erstmal mit dir über die letzten Sachen sprechen, die so okay. Passiert sind.
Ja, sehr gerne. Ich habe nicht so viel erlebt.
Ach so, ja, genau. Es ist ja so, ich wollte dir diesmal erzählen, was du alles verpasst hast, was ich alles gemacht habe, oder?
Ja, was habe ich denn so verpasst?
Also hast viel verpasst. Ich habe ein buchbares Angebot ausprobiert von uns, unseren Kollegen der Touristikzentrale, selbst bezahlt. Mhm. Also habe ich verschenkt, und zwar eine Parcoursfahrt mit einem Mercedes.
Was ist denn eine Parcoursfahrt?
Das ist so, The Rock heißt das, und das ist in der Nähe vom Mercedes-Werk, also gleich daneben. Und da kannst du mit zwei verschiedenen Mercedes-Modellen über so total krasse Sachen fahren.
Ach, ist das diese Testfahrtstrecke für die neuen Modelle, oder was ist das?
Ich glaube nicht, dass das eine Testfahrtstrecke für komplett neue Modelle ist. Man kann da einfach das ausprobieren und merken, wie krass das Auto reagiert und das alles hinkriegt.
Ah, okay.
Es ist auch sehr schön zu filmen und zu fotografieren, finde ich.
Ja, aber das ist also nicht der Elchtest. Okay, das ist aber auch schon
den Aber Elch- es ist praktisch, da sind Sachen dabei, da denkt man, das kippt um, es kippt nicht um, ja. Das Gerät.
Das heißt, und du würdest jetzt umschulen zur Stuntfrau, oder?
Vielleicht habe ich ja schon eine Ausbildung. Vielleicht weißt du das einfach nicht.
Das könnte sein, ja. Vielleicht ist das mal ein extra Thema für den Podcast, aber nicht heute, oder?
Nee.
Was habe ich denn sonst noch so verpasst?
Du kannst immer noch ins Museum gehen, zum Beispiel. Ich war im Paula Moders und Becker Museum und habe mir die Faszination Höhle-Ausstellung angesehen. Und da ist vorne eine Höhle von Werner Panton. Die ist so begehbar, und das wäre auf jeden Fall auch was für kleinere Kinder. Das ist sehr schön. Schön gemacht. Kann ich empfehlen. Ja, und ich war aber auch auf dem Konzert, und zwar auf der MS Loretta. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist an der Weser, ungefähr auf Schlachtehöhe. Und das ist so ein Konzertschiff.
Mhm. Nee, da war ich noch nie.
Genau. Das liegt hier schon eine Weile, war vorher in Celle. Genau. Und da habe ich mir ein Konzert angeguckt, und das ist ein echt charmanter Konzertraum. Und du bist auf der Weser.
Hm. Ist die jetzt dauerhaft hier vor Anker, oder hat die nur ein Gastspiel gehabt? Es gab ja auch mal die Stubnitz.
Die Stubnitz ist natürlich nicht mehr da. Die ist
Die war nur mal ein Gastspiel hier am Hafen. Ne? Genau.
Genau, die ist da.
Okay, war es denn ein gutes Konzert?
Total. Richtig tolle. Die Band heißt Get Jealous. Die haben auch schon mal beim 13-Grad-Festival im Schlachthof gespielt letztes Jahr. Genau, und die waren nochmal da. Genau. Und das kann ich nur empfehlen.
Ja, also an der Weser flanieren und dann zum Konzert, das ist sicherlich ganz schön.
Mhm. Man kann auf der Webseite gucken, was so für Programme ist, und überlegen, ob man dahin geht. Es ist aber eher vielleicht so Rockmusik, Indie-Musik und so weiter für die Leute.
Kann man denn da auch dann vorher oder nachher noch irgendwie was zu sich nehmen, oder ist es nur rein für das Konzert?
Essen gibt es nicht.
Gut, aber es gibt ja genügend andere Schiffe, die einen versorgen können da.
Also wenn du eher auf andere Musik stehst, kannst du nochmal überlegen, ob du dir jetzt mal das Programm anguckst vom Musikfest Bremen. Denn das ist jetzt rausgekommen in den letzten Wochen. Du kannst jetzt also...
Schaue ich mir gerne an.
Ja, kannst ja mal reingucken und überlegen, ob du irgendwo hingehst. Es gibt auch Kinderkonzerte.
Ja, eine gute Idee. Ja, ja, ich habe noch auf meiner Bucketliste habe ich noch die Buddhismus-Ausstellung im Überseemuseum, aber das habe ich bisher noch nicht geschafft. Aber wahrscheinlich wird mir dann für dieses kulturelle Programm erstmal die Osterwiese, die ja jetzt schon begonnen hat, wenn der Podcast rauskommt, wird mir so ein bisschen dazwischen funken. So.
Aber das liegt ja im Prinzip auf dem Weg alles.
Das kann man eigentlich tatsächlich miteinander verbinden. Allein die Zeit fehlt, glaube ich.
Tja, da kann ich dir nicht helfen.
Ja.
Ja. Normalerweise würdest du über deine Jahreskarte erzählen.
Das stimmt, ja. Ich war auch tatsächlich im Museum, aber also im Universum.
Im Museum.
Ja, aber ich habe jetzt diesmal quasi mein Hobby zum Beruf gemacht und war jetzt dienstlich unterwegs im Universum.
Ja.
Und ich habe da mit der wissenschaftlichen Leiterin Kerstin gesprochen und ein ganz
tolles Dr. Kerstin Haller.
Kerstin Haller, genau, ja. Und da könntest du, wenn du jetzt neugierig bist, auch ein bisschen reinhören.
Na klar, dann Feuer frei.
Alles klar, dann viel Spaß bei Olaf im Universum.
Super.
Willkommen beim Bremen-Podcast. Mein Name ist Olaf und eigentlich würde ich jetzt sofort meinen Gast begrüßen oder meine Gästin. Diesmal mache ich es aber anders, weil diejenigen, die den Podcast länger verfolgen, wissen, dass einer meiner absoluten Lieblingsorte das Universum in Bremen ist. Und das haben wir zum Anlass genommen, hier nachzufragen, ob es möglich wäre, einen Podcast aufzunehmen. Und was soll ich sagen, das hat geklappt. Deswegen werde ich jetzt eigentlich hier willkommen geheißen von Dr. Kerstin Haller vom Universum Bremen, ihres Zeichens Leiterin der Ausstellung und der Sonderaktivitäten, nenne ich es jetzt mal.
Also, schön, dass du da bist. Mein offizieller Titel ist Leitung, Ausstellung und Didaktik.
Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Freut mich ganz besonders, weil es ist auch wirklich, also ungelogen, ein Lieblingsort. Das klingt so ein bisschen immer wie Marketing so. Ich denke, ja, wir müssen jetzt unbedingt was fürs Universum machen. Nein, nein, im Gegenteil. Es ist wirklich so, ich bin wirklich sehr froh, als Renate gesagt hat, Mensch, unsere Aufnahme beim Universum klappt und deswegen bin ich heute hier. Wir sitzen jetzt nicht im Walfisch, sondern wir sitzen im Nebengebäude, ne?
Genau, wir sitzen im Sonderausstellungsgebäude und da ein Stock über der Sonderausstellungsfläche, das ist unsere Büroetage. Und da haben wir uns jetzt hier für den Podcast ein bisschen zurückgezogen, weil in der Ausstellung es doch sehr lebendig und sehr laut ist, was uns natürlich auch freut, wenn Kinder begeistert sind oder rufen, ich schau mal hier oder komm mal hier rüber. Aber für den Podcast schien uns dieser Ort nicht so sinnvoll und deswegen freue ich mich, dass du hier bei mir im Besprechungsraum bist, den wir Aquarium nennen.
Im Aquarium, okay. Unten gibt es das Wolkenkuckucksheim, das wäre auch sonst ein Ort gewesen, wo ich hätte gesagt, das wäre ganz schön gewesen, dort aufzunehmen, aber da ist jetzt gerade eine Horde Kindergartenkinder und die Kapplersteine, die kriege ich beim Schnitt tatsächlich nicht raus, wenn ein Turm zusammenstürzt oder beim Lego gekramt wird oder eine Kugelbahn gibt es dort. Was kann man dann noch alles machen?
Genau, also Wolkenkuckucksheim ist ja unsere Sonderausstellung, wo wir sozusagen die Kreativität in den Mittelpunkt stellen. Es gibt hinter einer Wolkeninstallation sozusagen das Reich des Unmöglichen. Also man kann in vier Werkstätten mit Materialien basteln, die wir recyceln. Und da vor diesen Werkstätten, das sind einfach so Bereiche, die mit einem großen Tisch versehen sind und mit Regalen abgetrennt, gibt es Bäume, wo KünstlerInnen aus Bremen mit diesen Materialien sozusagen schon ein Kunstwerk geschaffen haben. Und dahinter können dann unsere Gäste sich den Materialien widmen und ein Papphaus bauen mit Plastikdeckeln, einen Deckelgarten konstruieren oder mit Papier verschiedene Flipbooks machen, also sehen, wie sich Menschen verändern, wenn man die Augen anders zeichnet und den Mund. Also ganz, ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten und vielfältige Anregungen. Und dann hast du noch die Bauecken schon erwähnt. Dort gibt es Material, das nicht recycelt wird, sondern immer wieder genutzt wird. Da haben wir klassisch auf Kappler zurückgegriffen, weil das eines meiner Lieblingsbaumaterialien ist, Konstruktionsbauklötze. Und wir haben die natürlich universummäßig dann in Hülle und Fülle. Also das sind über 10.000 Stück. Und dann hattest du schon Lego erwähnt und das wächst bei uns aus der Wand raus, weil wir sozusagen die Gäste inspirieren wollten, mal um die Ecke zu denken. Und wir haben auch nur eine Farbe, finden unsere Besucher oft nicht so toll. Also ich habe schon viele Rückmeldungen bekommen, warum die Lego-Steine nur weiß sind. Aber Wir wollten eben sozusagen mehr auf die Architektur achten als auf die Farbe. Dann gibt es noch ein Bausystem, das heißt Flexi-Sticks. Das ist aus Bambus und Kautschuk, wo man sehr große geodätische Bauwerke bauen kann und viel über Stabilität lernen kann. Scherkräfte spielen da eine Rolle. Und eben die von dir erwähnte Kugelbahn, da haben wir einfach eine Ecke den Fußboden schräg gemacht und mit Metallplatten versehen. Und da kann man natürlich kinderleicht den Kugeln etwas in den Weg legen und sie so lenken und orientieren.
Das ist jetzt aber quasi der letzte Aufruf für das Wolkenkuckucksheim, weil die Ausstellung endet jetzt Anfang April. Das heißt, wenn der Podcast jetzt im März herauskommt, ist es quasi so Last Call. Sollte jeder nochmal erleben, vor allen Dingen mit Kindern lohnt sich das auf jeden Fall. Geht auch nur als Erwachsener. Die Kugelbahn ist auch für Erwachsene, glaube ich, sehr, sehr spannend und Lego sowieso und ach, eigentlich alles. Aber es gibt auch in der Dauerausstellung jetzt einen neuen Bereich. Steigen wir da mal so quer ein, bevor wir auf dich zu sprechen kommen. Weil, was heißt quer einsteigen nicht, weil das ist eigentlich so etwas, was ganz, ganz neu ist und bei meiner Tochter, so kann ich das berichten, auch große Begeisterung ausgelöst hat. Das ist die Milchstraße im Universum. Genau. Was ist denn das?
Genau, also die Milchstraße im Universum hatten wir schon 2007 aufgebaut, wo wir bestimmte Tätigkeiten, die Kinder gerne machen, sozusagen für Kinder zur Verfügung gestellt haben. Also ich kann ja zum Beispiel Kinder sortieren und ordnen ja ganz viel. Und da gab es dann ganz viel Material, auch Ungewöhnliches, wo Kinder dann an Tischen Sortierung machen konnten und irgendwie sozusagen mit gleichem Material in großer Menge Erfahrungen über die Eigenschaften des Materials sammeln konnten oder erste frühkindliche Grunderfahrungen, die dann später für Mathematik zum Beispiel nutzbar sind. Also 3 Fusilli sind genauso lang wie 5 Tagliatelle oder sowas. Und dann haben wir gemerkt, dass auch über Rückmeldungen von Erzieherinnen, auch weil wir sozusagen selber angestrebt sind, unsere Ausstellung immer zu aktualisieren, zu verbessern, zu erneuern, den in noch mehr dazuzulernen, auch wir, haben wir beschlossen, 2018 Kinder zu fragen, was sie sich eigentlich in diesem forschenden Bereich für sie selber wünschen. Und da haben wir tolle Partner gefunden, nämlich eine Agentur in Berlin, die eine Wunschforschung mit Kindern macht. Die machen das schon für Kindergärten und Schule und haben da sehr gute Erfahrungen mit dem partizipativen Konzept und haben wir sozusagen hier im Universum eine Wunschforschung betrieben und haben herausgefunden, was die Kinder hier erforschen wollen, wie sie das machen und in welcher Atmosphäre. Und dann hat es noch ein bisschen durch Corona und eine Weile gedauert. Und deswegen bin ich super froh, dass wir im Sommer jetzt die neue Milchstraße, die sogenannten Superlaxin, eröffnen konnten. Weil da sozusagen wir in den Wünschen der Kinder versucht haben umzusetzen, was in diesem Rahmen möglich ist.
Das heißt, du kuratierst das denn? Also du hast eine riesen Wunschliste von Kinder, ich sag's ja mal Fantasien, und die prüfst du denn auf Machbarkeit oder wie wird so etwas festgelegt?
Genau, also die Baupiloten haben mit den Kindern in 2 Workshops ihre ganzen Wünsche erarbeitet. Die Kindergartenkinder konnten eine Pappschachtel bauen und die waren sehr im Tun. Also die haben zum Beispiel, wie wir auch schon dachten, gesagt, sie sortieren gern, sie wollen viel mit den Händen machen. Sie gucken genau, also wenn es Begriff Forschung hatten auch viele irgendwelche Fernrohre oder irgendwelche Lupen in ihre Kiste gebastelt. Aber was wir gar nicht erwartet hatten, ist, dass sie auch gesagt haben, sie wollen klettern und in unbekannte Welten eintauchen und so weiter. Und natürlich haben sie da auch, wie du schon vermutest, gesagt, sie wollen die Unterwasserwelt erkunden oder sie wollen irgendwie zum Mond reisen. Und das können wir natürlich nicht eins zu eins umsetzen. Geht ja einfach physikalisch gar nicht. Aber wir haben aus den Ideen und Wünschen ein dann Konzept kuratiert, wie du schon gesagt hast. Und da sind viele Dinge eingeflossen, die wir, glaube ich, alleine nicht integriert hätten. Also bei dem, wie sie die Welt erkunden, ist jetzt eben Klettern dazu gekommen. Es ist dazu gekommen, dass die Milchstraße Bereiche hat, wo Erwachsene gar nicht reinpassen, nicht reinkommen. Bei dem, was sie erkunden wollen, ist dazu gekommen, dass sie auch fremde Wesen kennenlernen wollten. Also wir haben sozusagen jetzt auch eine künstlerische Ebene integriert, wo Lebewesen aus fernen Galaxien mit Superkräften auf die Kinder warten. Und in welcher Atmosphäre, das haben wir die Kinder auch gefragt, da ist zum Beispiel dazu gekommen, dass sie es auch mal kuschelig haben wollen, mal gemütlich sich mal zurückziehen wollen, Höhlen bauen. Und da dachte ich, ach, das macht man doch zu Hause. Aber das wollten die Kinder auch sehr gerne hier haben. Und deswegen haben wir jetzt eine super kuschelige Superlaxie, wo die Superkraft Empathie und Nettigkeit und Einfühlungsvermögen geübt und ausprobiert werden kann. Ich glaube, ohne die Kinder wären wir auch nicht darauf gekommen.
Was ist denn da dein Superlaxie-Lieblingsausstellungsstück?
Also das ist der Pilzwald. Da haben wir sozusagen, das kann man sich vorstellen, die Stiele der Pilze sind aus Holz und das sind so wie vier Rundhölzer. Und oben hat die Stoffkünstlerin Frau Handel aus Wien Pilzköpfe genäht. Und was man damit machen kann, ist, dass man mit Schwimmnudeln zwischen den Pilzen Pilzbauwerke bauen kann. Also wir haben da Pilze, wo man Schwimmnudeln reinstecken kann und dann mit Schwämmen Stoffe fixieren. Und dann wird sozusagen aus der Pilz-Einzellandschaft so einen Pilzrückzugsbauwerk für unsere kleinen Gäste. Und das ist, finde ich, eine schöne Kombination aus einer Handlung, die Kinder super gerne tun, in einer ganz neuen Atmosphäre, weil wir sonst noch nie mit einer Stoffkünstlerin gearbeitet haben. Auch die Wandgestaltung hat Nina Gekeler, eine Künstlerin aus Berlin, gemacht. Und so verbindet sich das intuitive Handeln der Kinder mit der Erfahrung, was ist stabil, wie kann ich die Dinge verbinden, ist die Diagonale länger als die beiden Katheten, also so ein bisschen naturwissenschaftlichen, mathematischen Überbau mit einer ganz schönen Atmosphäre. Und dann haben wir da noch Bücher. Und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich da irgendwelche Kinder sitzen sehe in irgendwelchen Höhlen, die dann noch im Buch klettern. Oder neulich habe ich eins gesehen, das hat da Mittagsschlaf gemacht. Fand ich irgendwie total toll, dass auch so eine ruhige Ecke so genutzt wird. Natürlich sehen wir auch Kinder, die mit den Schwimmnudeln kämpfen. Ja. Aber das ist ja auch gut. Zweckentfremden ist ja auch eine Qualität, die für Kinder wichtig ist.
Aus wie vielen Exponaten besteht diese Ausstellung?
Es sind ungefähr 30 unterschiedliche Mitmachstationen. Das sind ganz einfache Sachen, wie auch mal einen Fußfühlpfad oder was Komplexeres, wie ein Exponat, wo man reinklettern kann und es ist so ein Spiegelkaleidoskop und man sieht sich von allen Seiten auf ganz ungewöhnliche Art und Weise.
Gibt es denn ein 31. Exponat, was es nicht in die Ausstellung geschafft hat, aber du eigentlich gerne noch mit drinne gehabt hättest, aber aus Platzgründen oder aus anderen Gründen nicht möglich war?
Also es gibt immer ganz viele Ideen, die es gar nicht rein schaffen, weil wir auch, dass die andere Seite der Medaille natürlich gucken müssen, dass die Kinder sich nicht verletzen, dass es sicher ist, dass die Dinge so intendiert werden, wie wir es gedacht haben oder so, dass sie niemanden anderen damit irgendwie irritieren und so weiter. Also wir haben auch einen Spielgeräte-Sachverständigen und einen Statiker dabei gehabt und so weiter. Das ist dann die andere Seite. Und zum Beispiel wollte ich, dass man in den Bauch des Wales ganz, ganz hochklettern kann und dann eine riesige Rutsche runterrutschen. Aber das ging leider statisch nicht, weil man in den Bauch des Wales gar nichts bohren kann. Weil wenn ihr vorbeikommt, könnt ihr euch das mal von außen angucken. Also der Bauch ragt in die Wasseroberfläche rein. Und wenn man da reinbohrt, gab es Bedenken, dass dann das Wasser nicht nur außerhalb des tollen Gebäudes ist, sondern auch innerhalb. Und da mussten wir uns von dieser Idee verabschieden.
Es gibt ja auch keine Abwasseranlage, die direkt nach oben das Wasser herauspustet aus dem Wal, ne?
Genau, das wäre auch toll. Also da hast du eine schöne Fantasie, so einen spritzenden Wal.
Aber physikalisch sicherlich nicht unanspruchsvoll, ne? Wahrscheinlich das zu lösen.
So. Ja, genau. Oder einen dunklen Raum, ne? Also ein Kind wollte einen ganz, ganz dunklen Raum haben. Das haben wir ja oben für unsere Gäste in der Tastgalerie realisiert. Das ging unten aus sicherheitsrechtlichen Aspekten für die Kleinen leider auch. Die können dann oben mit ihren Erwachsenenbegleitungen durch die Tastgalerie dann geschützt gehen.
Es gibt ja auch das Dinner im Dunkeln, ne? Gelegentlich. Also da sind die Plätze immer sehr rar. Wenn ich das mitbekommen habe, war es meistens zu spät, daran teilzunehmen. Das findet noch weiterhin statt, oder?
Genau, das haben wir noch nicht für unsere kleinsten Gäste umgesetzt, weil was die Kinder auch gesagt haben und was ich auch aus meiner Erfahrung glaube, ist, dass sie schnell wieder aus der Gefahr auch heraus wollen. Und beim Dinner im Dunkeln muss man sich ja auf eine Mahlzeit im Dunkeln einlassen. Und ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast. Also ich hatte so auch 2, 3 Momente, wo ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Es war natürlich toll, dass meine Kolleginnen und Kollegen, die unsere Gäste und uns dann auch begleiten, die ja da Erfahrung haben, in einem dunklen Raum zu navigieren, mich beruhigt haben. Vielleicht ist es eine schöne Idee, auch mal zu überlegen, was ein Erlebnis für ganz kleine Gäste im Dunkeln sein kann. Im Moment wird das für Erwachsene angeboten, einmal Kaffee im Dunkeln und einmal Dinner im Dunkeln. Was ganz lustig ist, ist, dass ich immer lauter geworden bin, weil ich irgendwie einen Weg finden musste, um auf mich aufmerksam zu machen. Und man hat ja sonst Blickkontakt und Augenkontakt oder ich gestikuliere auch ganz schön viel und man kriegt ja da mit, ob jemand sein Interesse auf eingerichtet hat. Und also diese Versicherung über die Lautstärke, hörst du noch zu, bist du noch da, hatte ich total. Und es hat mich auch ein bisschen daran erinnert, dass ich früher, wenn ich in den Keller gegangen bin, immer so mit mir selber geredet habe. Ach, ich nehme jetzt die Gabel. Ach, ich versuche jetzt, die Nudel zu greifen.
Um die Stille, um wo man eventuell was reinhören könnte, dann zu brechen.
Ja, vielleicht.
Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Du prüfst auch die Sachen auf physische Machbarkeit, weil du bist deines Zeichens Physikerin, das heißt Physik, Didaktik.
Genau, studiert, ne? Also ich habe ein Physikstudium, ein Physikdiplom, das ist schon sehr, sehr lange her und danach habe ich in Didaktik der Physik promoviert, das heißt wir haben uns damit beschäftigt, warum manche Begriffe in der Physik anders benutzt werden als in der Alltagssprache, was es da für Probleme damit gibt, Wir haben geguckt, wie man mit Experimenten einen niederschwelligen Zugang zur Physik machen kann, warum manche Menschen Physik als sehr schwer empfinden, warum noch viele Mädchen sagen, das ist nichts für mich und vielleicht Jungen leichteren Zugang dazu finden. Also solchen Fragen habe ich mich sozusagen während der Promotion gewidmet und da konnte ich mich eigentlich auch mit Hirnforschung beschäftigen, weil man natürlich, wenn man Physik lernen verstehen möchte, auch verstehen muss, wie Lernen überhaupt funktioniert, wie die Welt über unsere Sinne in unser Gehirn kommt, wie Gehirn Bedeutung konstruiert und so weiter. Und diese Erfahrung versuche ich jetzt im Universum in Form von Ausstellungen und Formaten umzusetzen.
Und promoviert hast du hier in Bremen, wenn ich richtig informiert bin, und bist dann quasi sofort beim Universum gelandet oder wie ist dein Werdegang dort gewesen?
Nee, also wir haben uns kurz verpasst. Also ich bin war 98 mit der Promotion fertig und bin 99 ins Deutsche Museum nach München gegangen. Und das war hier, wo wir jetzt gerade sitzen und auch nebendran beim Wahl noch eine große Baustelle. Und ich wusste noch gar nicht, was hier entsteht. Und dann habe ich während meines Volontariats am Deutschen Museum erfahren, dass hier genau mein Traumarbeitsplatz gebaut wird und dann habe ich mich beworben und glücklicherweise haben sie mich eingestellt und deswegen war meine Stippvisite in München auch nur ein Jahr, weil ich dann schon 2000 wieder nach Bremen zurückgekommen bin.
Genau. Große Eröffnung des Wahls war 9. September 2000 zur Expo. Deswegen kann ich dieses Datum mir einigermaßen merken. Und das Gebäude, in dem wir jetzt sitzen, das kam erst, glaube ich, 7 Jahre später, glaube ich, dazu. Ne?
Genau, also unser Gebäude hier, das Sonderausstellungsgebäude kam 2007 dazu als Erweiterung. Genau. Mhm.
Und wie sieht denn dein Alltag so aus? Also wie planst du Veranstaltungen? Wie kuratierst du die Ausstellung? Du hast sicherlich ein Team, das dich dabei unterstützt. Das machst du ja wahrscheinlich nicht alles alleine, oder? Oder also wie stelle ich mir deine Arbeit so vor?
Also meine Arbeit ist sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr abwechslungsreich. Also es fängt natürlich an, was man sich vorstellen kann, dass wir erstmal, wenn wir eine Ausstellung zur Kreativität machen, uns mit Kreativität auseinandersetzen, verschiedene Konzepte davon lernen oder bei der Milchstraße uns mit der frühkindlichen Bildung auseinandersetzen, also merken, wie Kinder die Welt erfahren, uns da sozusagen in die Theorie einarbeiten. Das ist Arbeit mit Büchern, Arbeit am Rechner, Arbeit, indem wir mit Experten und Expertinnen sprechen. Dann haben wir viele Sachen, die wir auch ausprobieren. Also das ist so ganz lustig, dass wir selber zum Beispiel in der neuen Milchstraße gibt es so bunte Flecken auf dem Boden. Dachten wir, weil wir einen Bereich, eine bunte Supergalaxie wollten, da haben wir geguckt und dann haben wir die bestellt und dann haben wir die auf dem Flur ausgebreitet, sind immer drauf gehüpft, um den Praxistest zu machen, um zu testen, ob sie der Belastung einer Sonderausstellung oder einer Dauerausstellung standhalten. Genau, und dann gibt es Dinge, die wir auch noch mit unserem Team, mit unseren Technikerinnen, mit unseren Technikern als Prototyp aufbauen. Die schauen, ob sie so funktionieren. Dann schreiben wir Texte, das mache ich. Beobachten wir unsere Gäste in der vorhandenen Ausstellung und sammeln da Erfahrungen, machen eine Besucherbefragung. Also ganz, ganz unterschiedliche Tätigkeiten.
Und wenn du kreativ bist, sitzt du denn am Schreibtisch oder gibt es Orte hier im Universum oder eben außerhalb des Universums? Keine Ahnung, gehst du in den Burgerpark spazieren, um Ideen zu finden oder auch Naturbeobachtungen zu machen? Oder wie stelle ich mir das denn vor?
Also ich habe nicht so einen Lieblingsplatz, wo ich dann immer Heureka schreie, sondern Ich merke, dass ich sehr gut im Team kreativ sein kann. Also wir machen manchmal so Kopföffnerrunden, wie Ideenspinnereien, also wo wir noch gar nicht an den Spielgeräte-Sachverständigen denken, sondern eher wie die Kinder selbst unterwegs sind. Das kann ich gut im Team, machen wir manchmal in unserem kleinen Kernteam. Im Ausstellungsteam machen wir aber auch mit dem Bildungsteam, mit dem Kommunikationsteam, mit den Technikern. Und ich muss sagen, dass ich auch sehr gerne nach der Arbeit über meine Arbeit nachdenke. Also, dass ich nicht so brauche, das Universum zu verlassen und abzuschalten, sondern mein Universum ist riesengroß und ich kann auch mal, wenn ich mit dem Fahrrad durch den Bürgerpark denke, auch die Idee finde ich super. Oder wenn ich im Theater bin beispielsweise und ein ganz tolles Bühnenbild sehe, dann denke ich, oh, wer hat das gemacht? Mit der Künstlerin will ich auch mal zusammenarbeiten. Und so entstehen dann auch Kooperationen, indem ich was ich in einem ganz anderen Erfahrungsfeld kennengelernt habe, dann versuche, auf meine Arbeit zu adaptieren.
Das heißt, das klingt nicht nach einem 9-to-5-Job, sondern du bist quasi kreativ immer bei der Arbeit, so, wenn du nicht gerade abschaltest. Was war denn das letzte Theaterstück, was du gesehen hast, wo du es gerade gesagt hast?
Das heißt Fools on Stage. Es ist, glaube ich, eine Produktion vom Tanzensemble des Goethe-Theaters. Ich glaube, der Regisseur war Samir Akika. Und es ging darum, das fand ich ganz toll, es war nur ein roter Teppich. Und es ging darum, was bestimmte Gesten sind, die die Menschen auf dem roten Teppich machen, die aber auch in der Kunst eine Rolle spielen, die vielleicht auch große politische Bilder sind. Also ich hatte gedacht, dass wir die Idee schon mal hatten, weil wir hatten schon mal ein Klangcasino, wo wir auch mit rotem Teppich an der Wand gearbeitet haben. Ist dann schön zu sehen, dass solche Ideen in anderen Zusammenhängen immer wieder finden.
In welchen Stadtteilen hältst du dich denn auf? Also ich habe gerade gehört, du fährst mit dem Fahrrad. Ist das auch dein bevorzugtes Fortbewegungsmittel?
Ja, jetzt kommt sozusagen der Realitätscheck. Also theoretisch fahre ich immer mit dem Fahrrad. Praktisch fällt mir dann manchmal auch ein, dass ich noch einkaufen gehen muss oder einen Wasserkasten transportieren. Eigentlich fahre ich viel Fahrrad.
Meine Kollegen haben 2017 dich schon mal interviewt und da hast du, glaube ich, das ziemlich genau das Gleiche gesagt. Also eine Beständigkeit. Ist das typisch Bremen, Beständigkeit? Wobei, du bist gar keine Bremerin. Du bist nach Bremen gekommen, also eben zu deiner Doktorarbeit. Wo kommst du eigentlich her, wenn ich das fragen darf?
Genau, also ich bin Badnerin, also ich komme aus Freiburg und die Freiburger sagen ja von sich selber, es gibt badische und unsymbadische. Also die finden, dass das eine sehr schöne Gegend ist mit sehr netten Menschen. Aber ich muss meinen Freundinnen und Freunden und meiner Familie sagen, dass es auch noch woanders sehr sympathische Menschen gibt, nicht nur in Freiburg.
Wenn deine Freiburger Freundinnen dich hier besuchen, was wäre denn so das, was du denen von Bremen zeigen würdest?
Also zum Beispiel habe ich meinen 50. Geburtstag im Tau bei der Weserburg gefeiert. Und das ist ja ein genialer Blick auf die Stadt und auf den Fluss. Da hatte ich sie schon alle überzeugt.
Gerade wenn es dunkel ist und die ganze Promenade beleuchtet ist, dann sieht das schon fantastisch aus. Ja.
Genau.
Also ich muss auch sagen, dass ich dann immer auf der Brücke dann auch immer halte, wo man unten mit dem Fahrrad langfahren, wenn man fahren darf, hat man einen fantastischen Blick auf die Schlachte. Das sieht ganz, ganz schön aus.
Ja, also Wasser ist sowieso was meine Lebensqualität hier in Bremen total erhöht und was auch Bremen lebenswerter macht als Freiburg, weil das Wasser in so unterschiedlichen Funktionen hier mein Leben beeinflusst. Also mal fahre ich gerne an die Nordsee und bin gerne auf einer Insel, aber ich liebe es auch, an der Weser entlang zu spazieren oder mit dem Sub auf dem Werdersee unterwegs zu sein. Genau, also mit diesem Sub, also das ist ja diese Abkürzung für, was steht das eigentlich, Stand-up-Paddling. Genau, da bin ich auch auf dem Wasser unterwegs. Ich habe auch mal einen Ruderkurs gemacht. Das fand ich sehr schwer, muss ich sagen. Und hatte ich auch ein bisschen Angst, weil das ist viel wackeliger, als ich mir das vorgestellt habe.
Oder auf dem Kutter warst du auch schon, Kutterpullen, hast du auch schon mitgemacht?
Nee, Kutterpullen macht meine Kollegin. Deswegen stand ich da schon mal am Rand, finde ich auch irgendwie faszinierend. Aber habe ich selber noch nie so mitgemacht. Ich glaube, ich mag nicht so gern, dass wenn ich Fehler mache, es andere so beeinflusst. Weil man, wenn man da nicht so richtig im Rhythmus ist, ja alle durcheinander kommen. Und dann habe ich immer Angst, dass ich was falsch mache. Deswegen bin ich lieber alleine auf dem Brett unterwegs. Da bin ich sozusagen diejenige, die nur unter meinen Fehlern leidet und nicht so viele andere.
Okay, also du hast, ich denke, dass du nicht jeden Tag Geburtstag hast. Was wäre denn sonst andere Anlaufstellen, wenn du jetzt nicht gerade eine große Feier hast? Was würdest du denen zeigen? Das Universum, gehe ich mal von aus, dass du denen das auf jeden Fall zeigen würdest, deinen Freunden und Freundinnen?
Ja, also ich liebe das Viertel, also da bummeln wir immer durch, weil ich natürlich auch in Peterswerda wohne. Liebe ich die Pauliner Marsch, den Werdersee. Wir haben eine Parzelle direkt neben Kaffeesand. Das zeige ich natürlich auch gerne. Und Kaffeesand, diesen Strand mitten in der Stadt. Ich finde aber auch toll, mit dem Fahrrad im Blockland unterwegs zu sein. Und da finde ich auch toll, dieses leckere Eis zu essen. Also versuche auch immer antizyklisch unterwegs zu sein. Das wäre auch ein Rat, den ich unseren Gästen im Universum geben würde. Also es ist natürlich toll, die Ausstellung lebendig zu sehen, aber es ist auch ganz schön, zu den Zeiten zu kommen, wo nicht so viele Gäste da sind. Also nachmittags, ich weiß nicht, wie du das machst, du bist ja oft da, wählst du dir die Zeiten nach Besucherandrang aus?
Nee, tatsächlich nicht, weil meine Zeitfenster leider immer auf Hauptzeiten eingeschränkt sind. Das heißt, ich bin meistens sonntags, vormittags hier. Genau, oder eben lange nach der Museen war ich, sind wir zum Beispiel auch immer gerne hier, obwohl wir natürlich irgendwie als Dauerkartenbesitzer eigentlich immer herkommen können, aber ich finde gerade so lange nach der Museen gibt es nochmal in allen Bremer Museen eine ganz besondere Atmosphäre. So.
Ja, ich finde, das hast du so beschrieben, wie ich das auch beschreiben würde, dass sozusagen jede Zeit so einen besonderen Reiz hat, ne? Wenn wenig los ist, hat es einen Reiz. Wenn viel los ist, kann man natürlich auch ganz toll andere beobachten oder man kriegt mit. Zum Beispiel unsere Science-Show ist, finde ich, viel schöner, wenn viele Menschen im Publikum sind. Und bei der langen Nacht der Museen ist natürlich eine ganz besondere Atmosphäre, wenn man dann mal im Dunkeln da ist und zu ungewöhnlichen Zeiten. Das ist natürlich auch für uns immer ein Highlight, da nochmal die Gäste zu beobachten. Wir haben auch das Gefühl, dass die da immer besonders entspannt sind und offen und freundlich.
Genau, Science Theater, Kokosnuss, der Feuerdrache war auch schon hier zugegen. Was sind denn die neuen Veranstaltungen, die Anliegen, die du unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchtest?
Ich finde, wir haben eine ganz tolle Veranstaltung, die heißt Juhu Besuch. Also da kommen Menschen mit außergewöhnlichen Berufen, also es war schon ein Astronaut da oder eine Fußballspielerin, Profifußballspielerin, eine Zoowärterin, ein Dinosaurierforscher und jetzt kommt jemand von der Seenotrettung der Nord- und Ostsee und da dürfen alle Kinder dieser Person Fragen stellen und die löchern und das ist total toll zu sehen, was Kinder dann auch für Fragen haben. Ganz ungewöhnliche, das finde ich eine tolle Veranstaltung. Also den Dinosaurierforscher haben sie zum Beispiel gefragt, ob er selber schon mal einen Dinosaurier gefunden hat. Und das hatte er. Das hätte ich ja nie im Leben mich getraut zu fragen, weil das ja super selten vorkommt. Und er hatte in seiner Jugendzeit am Acker einen Dinosaurierfund gemacht. Also total toll, was dann aus dieser Frage sich für ein Gespräch entwickelt hat. Diese Veranstaltung finde ich ganz toll. Dann haben wir ein Club-Universum, der in den Sommerferien immer was anbietet. Wir haben wieder eine tolle Sommersause in den Sommerferien, wo ganz viel Theater auf die Bühne gebracht wird. Und ich weiß auch schon, was ich als Science-Theater für nächstes Jahr angefragt habe. Also wir suchen immer eine berühmte Kinderbuchfigur und darum spinnen wir ja Experimente. Du hast ja auch schon gesagt, dass Drache Kokosnuss schon da war, Fiete Anders, Ritter Rost, Sams. Und ich habe auch schon welche angefragt, aber weil wir die Rechte noch nicht haben, darf ich es noch nicht sagen. Was würde dir sich denn deine Tochter wünschen oder du?
Ach du Schande, wenn man mich fragt und meine Tochter wahrscheinlich die drei Fragezeichen, die ja auch ein bisschen forschen, so, also auch Experimente machen, um Spuren zu erforschen. Ja.
Ja, das ist toll und die stehen noch gar nicht auf unserer Liste, die kommen jetzt drauf. Weil das haben wir auch schon 20 Jahre, immer eine Kinderbuchfigur und ich finde es total toll, dass jedes Jahr so viele Gäste kommen und so begeistert sind. Und ich freue mich, und das ist das Tolle an meinem Beruf, dass ich mir jedes Jahr eine neue Kinderbuchfigur aussuchen kann und dann mit Profi-Schauspielerinnen und Schauspielern und einem Profi-Regisseur das umsetzen. Das ist auch eines meiner Lieblingsarbeiten.
Hm. Ja, vielleicht auch Pippi Langstrumpf wäre sonst noch eine weitere Person, wie es ein kleines Mädchen schafft, ein Pferd hochzuheben.
Das stand natürlich schon auf unserer Liste. Da muss ich vielleicht jetzt noch mal fragen. Als ich gefragt habe, war das Universum noch nicht so bekannt und wir hatten noch nicht so viele Science-Theater umgesetzt. Da gab es mit den Rechten ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir sonst ganz oft die Rechte für Kinderbuchfiguren sozusagen so bekommen und nicht wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben wollen, weil das ja nicht wie ein Theater ist, dass das dann über das Jahr ganz, ganz oft aufgeführt wird, sondern wir machen das ja immer nur an 6 Wochenenden und da muss man dann gucken, dass das alles in einem richtigen Verhältnis steht.
Hat das Universum denn mal ein eigenes Maskottchen?
Ja, aber das gab's. Also ganz am Anfang, du fragst lustige Sachen, haben wir Fragebögen für die Themenebenen entwickelt. Also damals hieß es Mensch, Erde, Kosmos. Und da gab es Anton Atom zum Beispiel. Die gibt's jetzt schon nicht mehr. Aber warum nicht? Also wird man mit sozusagen Identifikation zu arbeiten, ist wirklich auch ein Mittel, was in der Physikdidaktik eine Rolle spielt. Wir hatten mal eine Sonderausstellung zum Thema Hochenergiephysik, die hieß Teilchenzoo. Und diesen ganzen Teilchen haben wir dann eine Comicfigur gegeben und die Besuchenden konnten ihre Eigenschaften in ein Computerprogramm eingeben und wurden dann einem Elementarteilchen zugeordnet und konnten das besser kennenlernen. Also wenn du extrovertiert bist, dann war es wahrscheinlich, dass du eins bist, was auch sichtbar ist oder stabil ist und so weiter und so weiter. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nochmal eine Ausstellung machen, wo wir mit Maskottchen arbeiten. In der Außendarstellung arbeiten wir mit Collagen. Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist eine Collage auch schon mal lebendig geworden. Also wir haben auch mal Kraki auf dem Freimarkt fahren lassen. Also da gibt es auch immer noch so Umsetzungen.
Okay, die letzte Frage an dich. Was ist denn für dich typisch Bremen?
Typisch Bremen ist für mich, mir fällt jetzt ganz spontan Moin Moin ein. Also
ich habe die geschwätzigen Bremer, ne?
Genau, also ich merke, dass ich immer viel mehr rede als meine Gegenüber und dass ich so eine große Begeisterungsfähigkeit habe, die sich als Süddeutsche anders ausdrückt als Norddeutsche, auch im Stadion. Wenn ich mit meinem Mann ins Stadion gehe, der freut sich dann irgendwie so super und ich flipp aus
drin. Und bist du denn Freiburg- oder Werder-Fan?
Ui, schwierige Frage.
Oder Doppelherz sozusagen.
Ich habe Doppelherz, aber meine Kinder und mein Mann sind grün-weiß. Aber ich freue mich immer, wenn die sich unentschieden trennen. In letzter Zeit muss man ja sagen, dass Freiburg in der Tabelle meist besser dastand als Werder. Deswegen habe ich mich gefreut, wenn Werder gewonnen hat, weil dann auch die Stimmung zu Hause in der Familie besser war.
Dann klopfen wir mal auf Holz. Und Kerstin, vielen Dank für deine Zeit. Das war unsere Folge aus dem Universum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Ciao.
Ciao.
Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.